Mein Thema ist die Epilepsie. Ich möchte Ihnen eine selektive, subjektive Auswahl, die ich Ihnen bringen möchte, aktuelles zur Epilepsie. Letztlich, die Epilepsie ist eine häufige Erkrankung, also Prävalenz 0,8%, also das heißt ca. 65.000 Personen mit Epilepsie in Österreich. Und was vielleicht wichtig ist, dass die Inzidenz, also das heißt die Neuerkrankungen, einen U-förmigen Verlauf in der Zeit zeigt. Das heißt einerseits in der frühen Kindheit, dass man aber auch im höheren Lebensalter neu an einer Epilepsie erkranken kann. Das heißt, ein Drittel der Epilepsien beginnt nach dem 60. Lebensjahr. Die Tendenz ist steigend und es gibt auch interessante Assoziationen zwischen Demenzen und Epilepsien, wobei unter Umständen da auch Synergien in der Behandlung entstehen könnten. Epilepsie-Definitionen sind immer was Langweiliges, aber das ist wichtig, dass wir wissen, von was wir sprechen. Und das Klassische, was man früher gelernt hat, ist letztlich mindestens zwei nicht provozierte Anfälle oder Reflexanfälle im Abstand von mehr als 24 Stunden. Was neu ist, ist, dass man bereits nach einem nicht provozierten Anfall von einer Epilepsie sprechen kann, wenn man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, einen zweiten Anfall zu erleiden und diese Wahrscheinlichkeit über 60% ist. Warum 60%? Weil das gleich ist, wie wenn man zwei Anfälle hat. Das dritte wäre die Diagnose eines Epilepsiesyndroms. Was ist das Problem? Man weiß in vielen Fällen das Rezidivrisiko nach einem ersten Anfall nicht. Beim Schlaganfall, Spätanfall ist es gut definiert, 60%, also das heißt, man würde behandeln nach einem ersten Anfall. Kavanom, 90% behandeln nach dem ersten Anfall. Fokale, kortikale Dysplasie, wichtige Epilepsieursache, gibt es keine Studien. Deshalb haben wir uns in der Leitlinienkommission der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Neurologie so verhalten, pragmatisch. Man spricht nach einem ersten Anfall dann von einer Epilepsie und wird eine Einstellung überlegen, wenn im EEG epilepsietypische Veränderungen sind und oder eine epileptogene Läsion in der MRT nachweisbar ist. Das sind auch die zwei wesentlichen Untersuchungen, die jeder Patient mit einem ersten Anfall letztlich absolvieren sollte. Die neue Epilepsie-Klassifikation und Epilepsie-Anfallsklassifikation wurde in der Epileptologie heiß diskutiert. Das ist immer so in den Fachgesellschaften, dass sich Fachgesellschaften sehr beschäftigen und aufreiben in Klassifikationen. Es ist nach wie vor so, dass man spricht fokale, generalisierte Epilepsien. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht klar ist, was nicht trivial ist. Ist es fokal oder generalisiert? Warum ist das relevant? Weil das unterschiedlich in die Therapie eingeht, weil es Medikamente gibt, die gut wirken für fokale eingeleitete Anfälle und welche besser sind für generalisierte Anfälle. Das mündet dann in die Epilepsietypen. Auch hier können Sie fokal generalisiert kombiniert. Es gibt auch Epilepsietypen, zum Beispiel das Lennox-Gastaut-Syndrom, das sowohl fokale als auch generalisierte Anfallstypen umfasst, oder es ist unbekannt. Und das mündet dann in manchen Fällen, das ist aber nicht notwendigerweise so, in die Epilepsiesyndrome. Was neu ist, ist letztlich die Etiologie, die ist mehr aufgesplittert worden. Sie haben nämlich hier jetzt, früher waren es drei und Sie haben jetzt sechs Etiologien, also strukturelle Veränderung, genetische Ursache, das ist wohlgemerkt nicht ererbt, infektionsbedingt, metabolisch, immun, werde ich gleich noch eingehen, und unbekannt. Hervorheben möchte ich die antikörpervermittelten Epilepsien, die wir auch in unserem Zentrum zunehmend häufig sehen und diagnostizieren und die eine grundlegend andere Behandlung nämlich erfordern, nämlich eine Immuntherapie. Daran sollten Sie immer denken, subakuter Beginn mit Gedächtnisstörung, psychiatrischen Störungen oder veränderten mentalen Status und neu aufgetretene Anfälle, fokale Zeichen in der Neurologie und eine Pleozytose in der Liquorpunktion und unter Umständen eine Hyperintensität letztlich im medialen Temporallappen, also im Hippocampus. Also das ist sowas, was man aktiv suchen muss und dann auch grundlegend anders behandeln kann. Die zweite Säule, die neben diesem bekannten, also Anfallstypen, Epilepsietypen sind, ist die Komorbiditäten. Das ist auch wichtig, dass man früh beachtet Komorbiditäten. Warum? Komorbiditäten, insbesondere psychiatrische Komorbiditäten, sind bei Epilepsie häufig. Hier sehen Sie die Epilepsie-Allgemeinbevölkerung. Jetzt würde man sagen, das ist klar, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, habe ich häufiger eine Depression oder andere Störung. Die Epilepsie ist aber insofern besonders, weil die gleichen Regelkreise letztlich bei der Epilepsie gestört sind und bei psychiatrischen Erkrankungen, also nicht nur signifikant häufiger als in der Allgemeinbevölkerung, aber auch signifikant häufiger als bei anderen chronischen Erkrankungen, ist der wichtigste Faktor für die Lebensqualität bei Epilepsie. Man muss es erkennen und behandeln. Und was wichtig ist, man kann es auch behandeln gefahrlos, weil Antidepressiva führen generell zu keiner Anfallsexazerbation, auch wenn es im Beipackzettel steht. Wie kann man das erkennen? Ganz einfach, da gibt es so Scores, das ist ein Score von Frank Gilliam, wo man letztlich mit 6 Fragen mit sehr hoher Trennschärfe, also Spezifität und Sensitivität, eine interiktale Depression bei Epilepsie herausfinden kann. Und wenn man das herausfindet, soll man es auch behandeln. Wie ist jetzt die Behandelbarkeit von Epilepsien? Das ist eine wahrscheinlich die meist zitierte Studie in der Epileptologie, war letztlich eine Dissertation von der Gruppe von Martin Brody, Patrick Kwan, der mittlerweile in China wieder zurück ist, hat das publiziert. Und letztlich ist es so, das wesentliche Ergebnis, 50% der Patienten circa sind mit einer initialen Monotherapie erfolgreich zu behandeln. Ein weiteres 20% dann mit verschiedenen Kombinationstherapien, ein Drittel ist therapieresistent. Diese Studie wurde an zunehmenden größeren Fallzahlen repliziert. Sie sehen hier aus 2017, also eine signifikant größere Patientenzahl, aber gleiche Ergebnisse, also initiale Monotherapie erfolgreich in 45%. Warum ist das wichtig? Weil die richtige Wahl des ersten Medikaments entscheidend ist, weil wenn Sie den Patienten erfolgreich, also antiepileptisch behandeln, aber das Medikament Nebenwirkungen hat oder sonstige ungünstige Wirkungen, ist sehr schwierig, ist den Patienten dann zu switchen. Und das Wesentliche über den Langzeitverlauf ist so, dass Sie 2/3 der Patienten werden langfristig anfallsfrei, 1/3 der Patienten leidet letztlich an einer therapieresistenten Epilepsie. Was sind jetzt die Ziele der Epilepsiebehandlung? Da hat sich gewandelt, dass einerseits nicht nur die Wirksamkeit, also das Wichtigste ist natürlich Anfallsfreiheit, weil wenn Sie Anfallsfreiheit haben oder eine gute Anfallskontrolle, haben Sie eine Lebensqualität, die vergleichbar ist einem Gesunden. Aber ebenso wichtig sind die anderen Punkte, nämlich gute Verträglichkeit, also keine Nebenwirkungen, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Das ist deshalb wichtig, weil Epilepsiepatienten auch alt werden, wenn sie älter werden, auch andere Erkrankungen haben und das dann entscheidend ist, dass sich die Medikamente, die Epilepsiemedikamenten mit den anderen Medikamenten, die sie bekommen müssen, vertragen müssen. Komorbidität habe ich schon erwähnt und spezielle Therapien für spezielle Patientengruppen. Denken Sie an Kinder, Frauen im gebärfähigen Alter oder ältere Patienten oder retardierte Patienten, Patienten mit Mehrfachbehinderungen, die unter Umständen ihre Nebenwirkungen nicht selber artikulieren können. Wesentlich ist bei den fokalen Epilepsien eingeschränkt, auch bei den generalisierten Epilepsien, es entsteht kein wesentlicher Unterschied in der Wirksamkeit zwischen den Substanzen. Also wir haben über 20 Antiepileptika zur Verfügung und haben aber in der Wirksamkeit zwischen den Substanzen keinen Unterschied. Und deshalb war eigentlich das Verdienst der Leitlinienkommission der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, die im Gegensatz zu den Amerikanern und Briten, die noch immer Phenytoin empfehlen aufgrund von Class 1 Evidenz, dass wir gesagt haben, für uns ist entscheidend wenig Nebenwirkungen, günstige Pharmakokinetik und Berücksichtigung der Komorbidität. Und da ist zum Beispiel mit den Enzymhemmern, also man sollte keine Enzyminducer und Enzymhemmer, Sie sehen hier, also eine große Zahl von Medikamenten, die letztlich, wenn Sie einen Enzym-Inducer, also zum Beispiel Carbamazepin, verwenden, wirkungslos sind. Also das sind Blutdruckmedikamente, Statine, Antipsychotika, Benzodiazepine, kardiovaskuläre Medikamente und auch Immunsuppressiva oder auch Zytostatika, die letztlich dann zu einer Verkürzung der Lebenszeit führen, wenn Sie die bei einem Patienten verabreichen, der Carbamazepin hat zum Beispiel und dadurch einfach das Chemotherapeutikum letztlich schneller abgebaut wird. Wir sehen jetzt die Therapieempfehlungen, das ist relativ einfach, also fokale Epilepsien im Erwachsenenalter, also die Ersttherapie, Lamotrigin oder Levetiracetam, generalisierte oder unklassifizierbare Epilepsien im Erwachsenenalter haben Sie eine größere Auswahl, Valproinsäure, Levetiracetam, Lamotrigin, Topiramat, Altersepilepsie, Lamotrigin, Levetiracetam, Gabapentin und Absenzepilepsie des Schulalters ist das Etosuximid, das ist auch interessant, dass eine ganz alte Substanz auf einmal dann nach 50 Jahren nach der Zulassung wieder an erster Stelle steht und dann Valproinsäure und Lamotrigin. Zusammengefasst kann man sagen, im Erwachsenenalter Levetiracetam können Sie immer verwenden. Professor Elger sagt immer, Levetiracetam kann man jedem geben. Wenn das nicht funktioniert, wird es kompliziert. Aber ist sicher ein Medikament gewesen, das viel geändert hat. Jetzt individuelle Medikamente für individuelle Patienten, das sind die Probleme, die viele Menschen und viele Personen mit Epilepsie haben. Das eine ist das Gewicht. Da gibt es Substanzen, die neutral sind, Substanzen, die eine Zunahme des Gewichts verursachen können, die eine Abnahme, das ist in Österreich sehr beliebt, wenn man sagt, das Medikament führt zu einer Gewichtsabnahme. Es kann aber oft dramatisch sein und kann auch andere Nebenwirkungen haben. Und kann so sein, dass die Patienten dann, weil sie so viel Gewicht abnehmen, letztlich von der Substanz wieder runtergehen. Unklar ist es für die unten genannten Substanzen. Kognition, da Vorsicht bei Topiramat und Zonisamid. Migräne kann sein, besteht eine Komorbidität, da wäre Topiramat und Valproat gut, weil es beide Erkrankungen letztlich behandelt. Psychiatrische Komorbidität ist sehr wichtig, hier Vorsicht bei Levetiracetam, auch Perampanel, also kann Aggressionen verursachen. Wir hatten jetzt unlängst eine Patientin, die wegen zweifachem Mordversuch letztlich im Gefängnis sitzt und anfallsfrei geworden ist unter Perampanel, aber das letztlich unter Perampanel letztlich aufgetreten ist, was sehr selten ist, aber das muss man berücksichtigen. Also, und ich setze auch sehr viele Patienten ab von Levetiracetam aufgrund von psychiatrischen oder also Verhaltensauffälligkeiten. Zum Kinderwunsch ganz kurz, da ist eine Substanz, die ich besonders hervorheben möchte, also negativ hervorheben möchte, ist das Valproinsäure, das ist 2014 herausgekommen, ein blauer Brief der EMA, das ist dann letztlich so eskaliert, dass man sagen soll, dass man nur mehr unter strengsten Sicherheitsbestimmungen letztlich Valproinsäure bei Frauen im gebärfähigen Alter letztlich verabreichen soll und darf. Das ist dann so eskaliert, dass 2017 in Frankreich das überhaupt letztlich diskutiert wurde, das ist im Lancet erschienen, das vom Markt zu nehmen. Das Problem ist, die Substanz ist in manchen Fällen die einzige Substanz, die bei bestimmten Epilepsien, also nämlich idiopathisch generalisierten Epilepsien oder genetischen Epilepsien, wirksam ist. Und man muss das letztlich dokumentieren. Wir machen das auch in der Ambulanz, wo man die Patientin darauf hinweist, dass es Probleme gibt. Was sind die Probleme? Sie sehen hier Antiepileptika in der Schwangerschaft und Sie sehen, also wenn Sie es lesen können, also das wäre unexposed, Zonisamid, Lamotrigin, Levetiracetam, das sind unterschiedliche Schwangerschaftsregister. Blau wäre das nordamerikanische Schwangerschaftsregister, EURAP ist das europäische, aber mittlerweile weltweite Schwangerschaftsregister mit über 40.000 rekrutierten Patientinnen und Sie sehen, Sie müssen sich hier die Linie denken, die bei den Normalen verläuft, nämlich das sind wir bei 3%, also signifikante Fehlbildungen, also Major Malformations hat jede Frau ein Risiko von circa 3%, 2-3%, und Sie sehen, dass Sie hier mit manchen Antiepileptika drunter liegen. Also das heißt nicht, dass Sie Levetiracetam schlucken müssen, um ein gesundes Kind zu bekommen, aber es ist letztlich so, dass das auch noch in allen Lehrbüchern steht, aber eigentlich nicht mehr stimmt, dass gewisse Antiepileptika, nämlich Levetiracetam, Lamotrigin, bei den anderen sind die Fallzahlen natürlich klein, Gabapentin, ein extrem niedriges teratogenes Risiko haben. Wenn Sie hier rübergehen, wird es bedenklich, das ist nämlich das Phenobarbital und die Valproinsäure, und bei der Valproinsäure sehen Sie 10% Major Malformations, also das ist schon signifikant. Das zweite ist wesentlich, das ist ganz dosisabhängig, das ist aus dem EURAP-Register, und Sie sehen hier Valproat in einer hohen Dosierung haben Sie eine Malformation Rate von 24%, also wenn Sie über 1500 Milligramm Tagesdosis gehen. Wenn Sie in Tagesdosis sind von unter 700 Milligramm, dann haben Sie ein sehr niedriges Risiko. Also das zweite Message ist, es ist dosisabhängig für alle Substanzen, aber natürlich am gravierendsten für die Valproinsäure. Beim Lamotrigin sind Sie sehr sicher hier. Carbamazepin in niedriger Dosierung auch, in höherer Dosierung geht es dann hinauf. Und das nächste ist, es ist nicht nur die Malformation, sondern auch die kognitive Entwicklung. Da gibt es sehr gute Studien im New England Journal of Medicine publiziert, und Sie sehen hier letztlich die Vergleichsgruppe, und hier, wenn Sie Valproat, die Kinder sozusagen exponiert wurden in der Schwangerschaft in hoher Dosierung und in niedriger Dosierung. Und Sie sehen hier einen Shift nach links, also das ist bis zum Alter von 6 Jahren untersucht, und die können das dann auch nicht aufholen. Was aber neu ist, das wusste ich auch nicht bis gestern, Sie können das teilweise mit der Folsäure antagonisieren, also Folsäureprophylaxe, hochdosiert Folsäure, 2,5 bis 5 Milligramm, haben Sie hier immer sozusagen den Benefit zu einem besseren langfristigen IQ des Kindes, wenn Sie Folsäure appliziert haben in der Schwangerschaft. Also hier noch einmal zusammengefasst, also das höhere Risiko für das Kind, Lamotrigin, Levetiracetam sehr gering, Valproinsäure sehr hoch. Wichtig ist, Antiepileptika in der Schwangerschaft nicht absetzen, ist eines der häufigsten Todesursachen in Großbritannien, Frauen, die Antiepileptika absetzen und dann an SUDEP sterben, aufgrund von neu auftretenden oder wieder auftretenden Anfällen. Das teratogene Risiko durch Lamotrigin und Levetiracetam ist nicht erhöht. Das teratogene Risiko ist dosisabhängig, hohes Risiko für Valproinsäure in hoher Dosierung und kognitive Beeinträchtigung bei Valproinsäure-Exposition über 1000 Milligramm. Wenn Sie das Ganze noch genauer nachlesen wollen, verweise ich Sie auf die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Österreichischen Gesellschaft, Schweizerischen Gesellschaft und Luxemburger Gesellschaft für Neurologie, die wir gemeinsam über die letzten Jahre erarbeitet haben und die im Internet zugänglich sind oder auch über die aktuelle Neurologie. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.